Mein Name ist Heiko, die meisten von euch werden mich kennen. Ich war hier 3 Jahre in der Gemeinde von 2007 bis 2010 und ich wurde hier sehr, sehr stark geprägt. Ich habe hier sehr viel mitgenommen in meiner Identität zu Jesus. Ich habe viel von euch gelernt, wie ihr auf Jesus vertraut in allen Höhen und Tiefen, was ein dienendes Herz bedeutet, was es bedeutet, familiär und herzlich miteinander unterwegs zu sein, einander zu tragen, und durfte da auch sehr, sehr viel mitnehmen für meinen jetzigen Dienst. Von daher ist da auch immer eine herzliche Verbundenheit. Ich freue mich immer wieder, bei euch zu sehen und die strahlenden Gesichter von euch wahrzunehmen, zumindest bei den meisten von euch. Bei mir ist auch so, also meine Mundwinkel gehen selten nach oben, auch wenn ich mich über Dinge freue, aber meine Seele ist voll bei euch. Ich bin dankbar, heute da zu sein, weil ich ein bisschen meine Lebensgeschichte mit euch teilen darf. Manchmal habe ich die schon durchblicken lassen, aber ich bin so dankbar, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und es soll ein Zeugnis sein für seine Größe, für seine Heiligkeit und für seine Herrlichkeit. Und wie Vanessa schon gesagt hat, es hat auch mit ganz viel Zerbruch zu tun und mit ganz vielen Scherben. Gleichzeitig darf ich auch kurz noch vor der Predigt vorstellen, eine kleine Missionsorganisation in Kenia, wo ich Teil im Leitungskreis bin. Und es wird im Sommer dazu auch eine Missionsreise geben. Eine Person aus eurer Gemeinde hat sich sogar schon mal gemeldet, mit am Start zu sein. Das sind die ersten 2 Wochen der Sommerferien und wir werden da in Kenia sein und wir machen da ein Camp für Kids, für Teens, für Jugendliche. Wir wollen sie mit dem Evangelium erreichen, wir wollen sie in ihrer Eigenverantwortung stärken, in Jüngerschaft, dass sie selber diese Botschaft lernen, weiterzugeben. Unser Credo ist bei dieser Arbeit Hilfe zur Selbstverantwortung. Wir haben viele Einheimische, die an unserer Schule arbeiten zum Beispiel, hat mit 30 Kids angefangen, weil junge Leute Anfang 20 dorthin gegangen sind, ihr Herz haben brechen lassen von Gott und sich gefragt haben, was kann denn unser Beitrag sein? In den Slums aufgebaut, inzwischen 300 Schüler, viele Mitarbeiter. Und dann haben wir auch diesen Bibelvers als Motor, als Grundlage für uns, unsere Vision und das, was uns antreibt, was erst in Jakobus 1, Vers 27 steht. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist, den Witwen und Waisen in ihrer Not zu begegnen. Da haben wir ganz, ganz viel erlebt, was sehr, sehr erstaunlich ist. Und manchmal fragt man sich, ja, warum sollen wir jetzt nach Afrika fliegen? Es spielt teurer, als vielleicht in den Osten Europas zu fahren. Hier genauso in Deutschland begegnet man Leid etc. Das Krasse ist, eine schöne Nebenwirkung, du kommst verändert zurück. Und gleichzeitig lohnt es sich, weil wisst ihr, jeder Augenblick, und wenn es nur ein Wimpernschlag im Leben von uns ist oder im Leben von unserem Gegenüber, dann kann das die Welt bedeuten, wenn Gott in diesem Augenblick wirkt. Und so haben wir Heilung und Wunder erlebt, innere und äußere. Manchmal auch nur durch eine Begegnung, durch eine Umarmung. Ich kann mich an viele Momente erinnern, in denen ich in den Slums war und den Unberührbaren begegnet bin. Zum Beispiel in eine kleine Hütte gekommen, 2 auf 2 Meter, eine alte Frau, die, wie sie geschildert hat, noch nie berührt wurde seit ihrem Teeniealter. Wo du gesehen hast, eine Hautkrankheit, krank, keine Chance, sie sitzt bettlägerig, man kann sie sich aufrichten in seinem Bett. Und in diesem Augenblick spüre ich, wie es mich dazu drängt. Innerlich Gefühle, erst Ekel, abstoßend, ist wichtig, dass du das nach außen hin nicht zeigst. Dann bin ich zu dieser Frau hin, hatte den Eindruck, ihre Hand zu halten, sie zu streicheln und ihr rechts und links auf die Wange zu küssen. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt Dinge in unserer Jesus-Nachfolge, die kann Jesus nicht tun. Das ist vielleicht krass an. Kann Jesus nicht tun. Warum? Weil er durch dich und durch mich wirken will, durch den Heiligen Geist. Weil du bist seine Hände. Du bist seine Sinne. Du bist seine Füße. Du bist seine Augen, dein Sehen. Und du kannst ganz haptisch in dieser Welt diese Liebe Jesus weitergeben und sie umarmen, weil Jesus sie umarmt und so weiter und so fort. Also von daher herzliche Einladung, vielleicht mit dabei zu sein, oder wer mehr Informationen über Simply Share erfahren will, da darf er gerne auf mich zugehen. Ich gründe das unter anderem auf Johannes 11, Vers 6. Da geht es um die Geschichte, wie Lazarus von den Toten auferweckt wird. Und Es war ja ein wirklich enger Freund zu Jesus und er liegt im Sterben und Jesus bekommt diese Nachricht. Und Jesus macht sich nicht gleich auf den Weg. Und die Jünger verstehen das nicht, weil Jesus hat auch so viele Wunder getan. Und jetzt sein bester Freund. Und irgendwann kommt die Nachricht, dass Lazarus gestorben ist. Und Jesus bekommt viele Vorwürfe, warum er nicht gegangen ist. Und dann sagt Jesus wieder was Erstaunliches. Ich glaube, Johannes 11, Vers 6, macht selber den Faktencheck, wenn ihr zu Hause seid. Dann sagt er wieder was ganz komisch, weil er sagt zu den Jüngern, ich freue mich darüber, dass wir nicht gleich gegangen sind. Um eurer Willen. Warum? Weil ich euch jetzt lehren werde, was Glauben bedeutet. Und dann machen sie sich auf den Weg. Und dann kommt vielleicht wieder dieser Aspekt des Wimpernschlags im Leben eines Menschen, wenn Gott handelt. Und Jesus macht deutlich, es gibt kein zu spät. In allem Zerbruch, selbst wenn jemand gestorben ist. Und er hat auf den himmlischen Vater vertraut. Und in der Kraft des Heiligen Geistes hat er gebetet. Und Lazarus ist von den Toten auferstanden. Das bedeutet, in jedem Augenblick darfst du rechnen, dass Gott gegenwärtig ist. Und in jedem Augenblick, und wenn er noch so klein erscheint, wenn du anderen Menschen begegnest, dann kann das für sie die Welt bedeuten. Okay, wir sind doch schon irgendwie in der Predigt, das ist vielleicht so Pastoren gehen, aber ich darf euch einen kurzen Clip zeigen vom letzten Missionseinsatz. Wort oder durch Tat, und das nicht nur in Afrika, sondern in unserem persönlichen Alltag, und dazu hat uns der Heilige Geist zugerüstet, Afrika bewegt mich, den Kids auch weiterzugeben, das Evangelium, und wenn die anfangen zu singen, von ganzem Herzen christliche Lieder durch einen tiefen Glauben, das bewegt so. Oder wenn ihr den Jungen fast am Ende gesehen habt, der auf dem Boden saß, der auch wieder eigentlich nicht raus darf, weil er ein Ausgestoßener ist, weil er eine Behinderung hat, der zurückgehalten wurde von seiner Mutter und der dann in den Slums auf die Straße gegangen ist und man für ihn beten konnte, das hat für ihn im Wimpernschlag seiner Geschichte einen Unterschied gemacht. Und auch die Situation, am Ende habt ihr einen Brunnen gesehen, die Witwen sind auch ausgestoßen. Und sie haben eigentlich keine Chance in der Gesellschaft. Und sie mussten kilometerweit, auch in dieser ländlichen Region, laufen, um Wasser zu bekommen. Und dann auch wieder ein kurzer Impuls von dem Team heraus, dort einen Brunnen zu bauen. Und jetzt werden die Witwen, die ausgestoßen sind, die Letzten werden die Ersten sein, weil sie zum Segen wären für die ganze Region. Gott ist groß. Und das ist auch das Thema in der, ich nenne es jetzt mal, weiteren Predigt. Genau. Ich möchte von mir erzählen, und ich hatte vor ein paar Jahren einen Burnout und war ziemlich am Ende und am Boden zerstört, ein Zerbruch in meinem Leben. Und dann hat ein Bibelvers, zwei Bibelverse zu mir gesprochen. Und in diesen Bibelversen geht es um zweimal aber. Und es ist die Geschichte von Josua. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste, ihr Anführer Mose ist verstorben, Josua ist sein Nachfolger und er hat den Auftrag, mit dem Volk Israel über den Jordan zu gehen. Und dann kommen sie an die Stadt Jericho. Und die Stadt Jericho, sie war nicht einnehmbar. Das wird uns beschrieben in Josua 6, Vers 1. Und wenn ihr das nachlesen wollt die Woche, dann nehmt gerne die Luther-Übersetzung, weil dort wird dieses Aber auch so benannt. Da heißt es, Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Das war eine richtig dicke Festung. 3 Meter breit, 15 Meter hoch, die Mauern, ein großes Heer, starke Kraft, und du hattest aus menschlicher Perspektive Angst davor. Und es war unvorstellbar, dass du diese Stadt einnehmen wirst. Und als ich das so wahrgenommen habe, kam direkt zu mir in meinem Herzen, und ich habe es wahrgenommen als Reden des Heiligen Geistes, dass ich auch in meinem Leben Mauern kenne. Und vielleicht kennst du auch diese Mauern aus deinem Leben, vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, die dich einengt, wo du denkst, wo soll ich überhaupt und wie kann ich überhaupt diese Mauer überwinden? Und du dich fragst, es ist doch eine Sackgasse und wie soll es weitergehen in meinem Leben? Oder du zurückschaust und sagst, irgendwie bin ich hier verbittert. Ich schaue mein Leben an, anderen ging es doch viel besser. Und was ist eigentlich aus mir geworden? Was hat Jesus eigentlich mit mir vor? Ich kenne das, wie gesagt, aus meinem Leben. Ich habe Mobbing erlebt in meinem Leben. Meine Grundschullehrerin hat mal zu mir gesagt, Heiko, du kommst höchstens auf die Sonderschule. Und es hat etwas mit mir gemacht. Diese Lüge, die hat sich tief in mein Herz eingepflanzt. Und ich war gehemmt und mein Minderwertigkeitsgefühl wurde viel, viel stärker. Ich wurde unsicher. Ich habe mir kaum etwas zugetraut. Und ich habe dem irgendwie versucht, dem zu begegnen. Und dachte, okay, jetzt verdiene ich mir Liebe und Annahme durch Leistung. Ich denke, es wurde verstärkt durch meinen Vater. Ich habe es alles mit ihm geklärt. Wir haben uns gegenseitig Vergebung ausgesprochen. Und er hat es auch nie so gemeint. Ich wusste, dass er mich liebt. Dass er für uns als Familie sorgt. Das ist seine Liebessprache. Ich hätte mir gewünscht, dass er mal zu mir gesagt hat, Heiko, ich liebe dich. Ich hätte mir gewünscht, dass er öfters da gewesen wäre. Er ist sehr erfolgreich gewesen in seinem Beruf, war dadurch viel auch auf Dienstreise. Und ich habe das vermisst und es hat was in meinem Leben gemacht. Viele Höhen und Tiefen. Ich habe es dann später erlebt, auch in meinem Dienst. Wisst ihr, ich durfte viel predigen, ja auch bei euch in der Gemeinde oder auf Missionseinsätzen. Und mir war klar, wer Gott ist und dass er gut ist und dass er liebevoll ist. Aber innerlich hatte ich hier irgendwie ein tiefes Loch. Minderwertigkeitsgefühl, wenig Selbstvertrauen, große Menschenfurcht. Das Problem war, ich habe es für mich behalten. Und so wurden die Mauern immer größer, sie wurden immer einengender. Auch in dieser Zeit und auch danach. Ich habe hier oft vor Predigen erbrochen. Ich wusste oft nachts nicht, was werde ich am nächsten Tag predigen. Gott hat immer wieder Gnade geschenkt. Und dann hast du dieses Spannungsfeld zwischen inneren Konflikten. Dann erlebst du aber, wie Menschen Predigten nicht nur emotional berühren, sondern tief greifen und da Veränderung und Heilung erlebt, Seelsorgeprozesse angestoßen werden. Und ich habe immer nur gedacht, wenn du wüsstest, wie es mir innerlich geht. Ich habe es immer wieder erlebt, wie Menschen heil wurden. Und habe mich gefragt, warum werde ich innerlich nicht heil? Ich habe Gott angeklagt, ich habe gerungen. Viele von euch wissen, als Hannah und ich dann geheiratet haben, dass nach ein paar Jahren die Diagnose kam, dass wir auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können. Auch wieder so ein Tiefschlag. Was tun in einer solchen Situation? Gott hat aus den Scherben etwas Großartiges gemacht. Und wisst ihr, ich bin inzwischen heil von Depressionen. Über 20 Jahre hatte ich innere Kämpfe. Aber selbst, und davon bin ich zutiefst überzeugt, wenn ich heute hier stehen würde und ich wäre nicht heil geworden, dann wäre ich doch innerlich heil. Ich würde weiterhin das Evangelium predigen. Warum? Weil ich etwas viel Tieferes geschenkt bekommen habe. Diese Heilungen, und ich bin sehr vorsichtig damit, ich selbst habe das empfangen, ich kenne nicht deine Lebenssituation. Und du gehst vielleicht durch andere Täler, durch andere Fragestellungen. Ich rede das nicht klein. Ich habe für mich empfangen, ich habe etwas viel Tieferes geschenkt bekommen. Und diese Heilungen sind so etwas wie ein Add-on, wie Nebenwirkungen. Nach denen wir uns natürlich auch sehnen, das ist menschlich. So war das auch in Johannes 6, wo die Brotvermehrung beschrieben wird. Und die Leute begeistert waren und sie wollten Jesus zum Brotkönig machen, ist ja nachvollziehbar. Den können wir gebrauchen in unserem Alltag. Und später aber gibt es Gespräche mit Jesus und Jesus sagt dann, ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagen viele, auch viele seiner Jünger, also den erweiterten Jüngerkreis, das ist uns zu viel. Das wollen wir nicht. Was? Und Jesus, unser Herr, Jesus, dass er in unser Leben hineinsprechen darf, dass er das ewige Leben verkörpert und das schenkt, das wollen wir nicht. Und das veranlasst dann Jesus, könnt ihr lesen, am Ende von Johannes 6, dass er sogar seine Jünger fragt, die 12, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Und dann sagt Petrus, wohin sonst sollten wir gehen, als nur zu dir? Denn du, ich übersetze jetzt frei, denn du hast das ewige Leben. Und sie haben später das empfangen durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und das ist das größte Geschenk. Und ich bin davon überzeugt, entweder heilt Jesus auf dieser Seite der Ewigkeit oder auf der anderen Seite der Ewigkeit. Aber er ist ein wiederherstellender Gott. Und das Größte, was du geschenkt bekommen hast, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du von Neuem wiedergeboren wurdest, dann ist es das ewige Leben. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann empfehle ich dir das, weil es das größte Geschenk, was du je empfangen kannst. Und das ist das Fundament deines Lebens. Aus menschlicher Perspektive, wenn wir nochmal zu den Mauern des Lebens kommen, keine Chance, Sackgasse. Jericho, Volk Israel hat es erlebt, gar keine Chance. Und dann kommt aber ein zweites Aber. Und dieses Aber steht dann im nächsten Vers, in Josua 6, Vers 2, da heißt es, mal gespannt, wo es steht. Naja. Aber der Herr sprach zu Josua: Sieh, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Aber der Herr. Und das ist für mich ein göttliches Aber. Wir kennen menschliche Abers. Wir sagen, hier ist doch kein Weg und ich bin gefangen. Und wie soll ich da bloß herauskommen? Und dann ist da aber das göttliche Aber, das über allem steht. Nicht nur über allem, sondern durch seine Heiligkeit und durch seinen Sohn Jesus Christus unserem Aber begegnet. Dieses Aber umschließt, dieses Aber wahrnimmt, dieses Aber mitfühlt und gleichzeitig es schafft zu überwinden. Nicht aus deiner und meiner Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Kraft Jesu Christi, aus der Kraft der Heiligkeit Gottes, der uns sich erwiesen hat als himmlischer Vater. Dieses Aber ist größer. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich habe erlebt, dass dieses göttliche Aber stets an meiner Seite war, auch in den Tiefen meines Lebens. Ich habe es oft nicht wahrgenommen, aber es war da. Es hat mich getragen, das ist das göttliche Aber. Und gleichzeitig weiß ich, und das ist doch die Herausforderung, dass es manchmal zwischen dem menschlichen Aber und dem göttlichen Aber doch irgendwie so eine Spannung gibt. Und manchmal vielleicht so einen Weg und wir hoffen und wir warten und es fordert uns heraus, wo handelt denn Gott und wann setzt er endlich frei? Und ich habe doch auch das Recht dazu, oder? Ich für mich habe gelernt, ich habe kein Recht dazu. Es ist Gottes Autorität. Er ist der Handelnde und ich habe gelernt, dass er das alles tut aus Güte heraus. Und dass er in diesem Weg, den er mit mir gegangen ist, dennoch in mir wirksam wurde. Ich hatte in der Woche ein prophetisches Bild, der damit nicht so bewandert ist. Gott spricht zu mir durch Bildern, durch Geschichten und ihr könnt euch das so vorstellen, dass Jesus aufgrund der Kraft und dem Potenzial von Geschichten viele Gleichnisse erzählt hat. Warum? Weil Geschichten nochmal auf eine andere Art und Weise mehrere Sinne von uns ansprechen. Nicht nur den Verstand, nicht nur die Gedanken, sondern irgendwie plötzlich etwas sich entfaltet und nochmal anders da unser Herz durchdringen kann. Und dadurch hat er biblische Wahrheiten, dadurch hat er Gott selbst vorgestellt und hat Herzen von Menschen ergriffen. Und Geschichten lassen sich auch immer gut weitererzählen. Also ich hatte hier ein Bild empfangen durch eine Gebetszeit. Und in Kombination mit dem Frühling, manchmal ist das ja einfach so naheliegend, und zu sehen, wie alles aufblüht. Und es macht etwas mit mir, mit dem Garten, Arbeit oder wer auch immer. Es entsteht plötzlich Leben. Es entsteht Leben aus etwas scheinbar Totem. Der Winter. Da ist nichts, da ist alles düster und grau. Und es wirkte so auf mich, da ist kein Leben. Aber wir wissen, da ist Leben. Und es braucht den Winter, damit etwas Neues entstehen kann. Und ich für mich habe empfunden, der Winter und somit die Dürrezeiten in unserem Leben sind dennoch durchdrungen von Gnade. Und da ist trotzdem der allmächtige Gott am Wirken. Ob wir es merken oder nicht. Manchmal rückblickend, manchmal auch nicht, aber wir werden dadurch verändert, weil Jesus da ist und es ist seine Gnade. Und so ist Gott immer ein wiederherstellender Gott. Die Jahreslosung, vielleicht ist dem einen oder anderen sie noch im Kopf hängen geblieben. Offenbarung 21, Vers 4. Siehe, ich werde alles neu machen. Siehe, ich werde alles neu machen. Und diese Worte sind interessant. Sie stehen im Griechischen im Präsens. Ich kann mich nie gut aus mit Grammatik, wie gesagt, nicht so der Hellste in der Schule. Aber Präses bedeutet der stets wieder herstellende Gott. Nicht Vergangenheit, ja, da hat er auch gewirkt, gar keine Frage. Nicht nur Zukunft, ja, er wird irgendwann vollkommen alles neu machen, sondern er ist der stets wiederherstellende Gott. Und die Bibel nennt ihn dabei Gott Elohim. Ich möchte euch ein weiteres prophetisches Bild diesmal vorlesen. Ich hatte das in der Gebetszeit vor Jahren. Gott hat zu mir gesprochen in verschiedenen Gebetszeiten. Ich habe diese Eindrücke aufgeschrieben und später auch im Gebet weiter ausformuliert. Durfte darüber ein Buch schreiben. Und wem es hilft, der darf jetzt einfach seine Augen schließen. Und dann möchte ich dieses Bild vorlesen. Der Hintergrund ist der, es hat begonnen in der Gebetszeit. Und es hat begonnen in einem himmlischen Palast. Und ich durfte dort immer wieder Räume aufsuchen. Und diese Räume, sie gingen immer durch eine Tür hinein, durch einen Eingang, die unterschiedlichsten Räume. Und dadurch durfte ich Gottes Wesen neu kennenlernen und gleichzeitig etwas über mich lernen. Und das natürlich geprüft an dem Wort Gottes, seinem Wort. Und so hat es mein Herz erreicht und vielleicht auch dich. Die nächste Tür, die ich erblickte, passte so gar nicht in das Ambiente, welches ich bisher erleben durfte. Die Tür war alles andere als prachtvoll. Sie glich einer hölzernen Tür, wie man sie zuweilen in alten Bauernhäusern als Kellertür vorzufinden vermag. Sie schien in die Jahre gekommen zu sein und bei Renovierungsarbeiten übersehen worden zu sein. Wie gut dachte ich, dass sie sich am Rande eines abgelegenen Flures in einer Nische befand. Fast hätte ich die Tür selbst übersehen. An der Tür war ein Türschild angebracht, auf dem mit einfacher Schrift »Mein Lieblingsplatz« stand. Fasziniert war ich von dem Schriftzug, der in feinen Zügen und hebräischen Lettern in Stein geschlagen war. »Mein Lieblingsplatz?« fragte ich mich. »Wessen Lieblingsplatz wird es wohl sein?« »Gott Elohim«, ertönte es aus dem Raum heraus, während sich die Tür mir öffnete. Perplex über die sich von allein öffnende Tür musste ich einmal meine Gedanken sortieren. Mir schoss durch den Kopf, Lieblingsplatz von Gott und dann so eine Tür. Wenn es aber so wäre, war dann die Gravur des Türschildes tatsächlich die Handschrift Gottes? Dieselbe, die auf den beiden Tafeln der 10 Gebote zu sehen war, bevor sie Mose vor dem Volk Israel zu Boden warf? Mein Lieblingsplatz. Gespannt betrat ich den Raum. Was ich nun sah, verschlug mir die Sprache. Aber nicht, weil all meine Erwartungen an Schönheit und Glanz übertroffen wurden. Im Gegenteil. Es verschlug mir die Sprache, weil alle meine Erwartungen mit nur einem Blick vernichtend in den Wind geschlagen wurden. Irritiert, regungslos und mit offenem Mund starrte ich in den Raum. Was sah ich? Ich sah eine trockene, leere, tote, von Gott verlassene Ödnis. Soweit mein Auge in den dunklen Raum blicken konnte, nichts als Tod. Kein Leben, keine Schönheit, weniger als nichts. Hinzu gesellte sich der Geruch von verbranntem Aas und Schwefelmonoxid. Mein Herz schnürte sich zusammen und nahm einen tiefen, qualvollen Schmerz wahr. Was ich sah, roch und spürte, lässt sich als das beschreiben, was im völligen Gegensatz zu dem uns in der Bibel vorgestellten Gott steht. Angewidert und überfordert von der Situation wendete ich mich von dem Raum ab und drehte mich der Tür zu, die hinter mir wieder ins Schloss gefallen war. Mit einer Hand mein Gesicht und meine Nase vor dem Geruch und Anblick verbergend, mit der anderen Hand den Türknauf suchend, tastete ich die Tür ab. Ich wollte nur noch raus. Beim Abtasten der Tür erfüllte ich einen eingravierten Schriftzug. Meine Hand schien dort zu verweilen, obwohl ich doch eigentlich nur diesen blöden Türknauf finden wollte. So konzentrierte sich plötzlich alles auf diesen Schriftzug. Ich fuhr ihn mit meinen Fingern mehrmals nach, bis ich ihn schließlich entziffern konnte. Dort stand: Am Anfang war alles wüst und leer. Laut, fast stammelnd, sprach ich die erfüllten Worte aus. Am Anfang war alles wüst und leer. Im Augenblick des Aussprechens wurde es plötzlich hinter mir hell. Von jetzt auf gleich veränderte sich die Atmosphäre radikal. Das Dunkle wurde verdrängt durch das Licht, das Trockene durch lebendige Quellen, das Öde durch saftiges Grün. Die erdrückende Stille durch Fröhlichkeit, die Enge durch Weite, die Qual durch Freude, der Gestank durch Wohlgeruch. Das Leere durch die Fülle, die Abwesenheit durch die Anwesenheit Gottes. Der Raum war nicht wiederzuerkennen. Nichts erinnerte mehr an das, was davor war. Trotz des scheinbar abrupten Wandels schien alles schrittweise zu geschehen. Zuerst bemerkte ich das Licht, das wie eine aufgehende Sonne den Raum erwärmte und durchflutete. Dann sah ich, wie lebendiges Wasser aus dem Ödland hervorbrach und sich mehr und mehr zu einem lebendigen, nicht versiegenden Strom formte. Überall, wo das Wasser entlang floss, sprießten rechts und links davon Gräser, Pflanzen und Bäume hervor. Vögel bevölkerten den Himmel und Tiere das Land. Es entstand ein Ort, an dem ich für immer hätte bleiben können. Es schien mir auch so, als wäre ich eine Ewigkeit in diesem Raum. Ich genoss den Lieblingsraum von Gott Elohim. Dann drängte es mich jedoch, durch den Heiligen Geist geführt, wieder zum Eingang. Es schien so zu sein, den Raum wieder zu verlassen. Ohne Probleme fand ich nun den Türknauf und öffnete die Tür. Intuitiv drehte ich mich nochmals um die Schönheit und die Atmosphäre dieses Raumes noch ein letztes Mal aufzusaugen, als wollte ich den Augenblick für mich in meinem Gedächtnis konservieren. Mit dem Blick zum Raum gewandt verließ ich ihn. Beim Übertreten der Schwelle in den Flur wurde es in dem Raum wieder schlagartig dunkel. Ohne weiter darüber nachzudenken, schloss ich die Tür hinter mir zu, setzte mich vor der Tür auf den Boden, lehnte mich an die Wand und dachte über das Erlebte nach. Gott Elohim, der wiederherstellende Gott. Und er sieht dich. Und vielleicht fühlst du dich manchmal so, als wäre es in dir innerlich leer und dunkel. Dann will Jesus dir begegnen, als das Licht, was alle Dunkelheit vertreibt. Dann darfst du dich daran erinnern, dass Gott Elohim dein himmlischer Vater ist und dass er dich versorgt und dass er an deiner Seite steht. Ich habe immer wieder erlebt, wie ich Freiheit erlebt habe in meinem Leben. Ich habe diese Freiheit manchmal von jetzt auf nachher erlebt und manchmal war es ein längerer Prozess. In Bezug auf meine Lebensgeschichte war es ein längerer Prozess. Ich ging in Seelsorge, ich ging in Psychotherapie. Ich denke, Gott hat mich auf eine besondere Art und Weise heil gemacht, weil ich verstanden habe, Seelsorge und Psychotherapie sind Werkzeuge in Gottes Hand. Weil schlussendlich kann nur Jesus dich heil machen. Ich wurde auch von jetzt auf nachher in vielen Momenten geistlich heil. Ich bin zutiefst davon überzeugt, als Menschen für mich gebetet haben, dass sich hier etwas gelöst hat in der geistlichen Welt. Weil es heißt in seinem Wort, was er auf Erden bindet, was er auf Erden freisetzt, das wird auch im Himmel gebunden und freigesetzt sein. Und ich habe das so verstanden wie beim Auszug des Volk Israels aus Ägypten. Wann waren sie frei? Sie waren in dem Moment frei, als sie Ägypten verlassen haben. als sie die Grenzen Ägyptens verlassen haben. Spätestens, als sie durchs Schilfmeer gelaufen sind und hinter ihnen die Wassermassen kamen und das Heer der Ägypter vernichtet wurde. Sie waren frei. Aber dann brauchten sie über 40 Jahre. Für was? Um zu lernen, in dieser von Gott geschenkten Freiheit zu leben. Zu lernen, was es bedeutet, Volk Gottes zu sein, ihre Identität zu erkennen und wahrzunehmen. Zu lernen, in dieser Freiheit zu leben. Und genau dazu sind auch wir berufen. Wir haben Freiheit empfangen durch Jesus Christus. Wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Und nun dürfen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden in das Bild Jesu. Und er ist im Wirken, auch in dem Moment, wo wir denken, es ist Ödland. Dieses aber, der Herr, war der Wendepunkt in meinem Schmerz, in meinem Zerbruch, an diesem Zeitpunkt, wo ich im Burnout gelandet bin, wo ich im Bett lag, wo ich verzweifelt war, wo ich geweint habe, wo ich nicht mehr im Gespräch mit Jesus sein wollte. An diesem Zeitpunkt wurde mir empfohlen von meinem Psychotherapeuten, ey Heiko, mach mal Dinge, die dir früher Spaß gemacht haben. Und ich habe lange überlegt, weil ich gar nicht so viele Hobbys hatte, weil ich mich voll auf die Gemeinde konzentriert habe, mir das auch immer so gesagt habe, ey, alles für den Herrn, und ich nicht gecheckt habe. Also alles für den Herrn bedeutet auch, mein Herz zu bewahren, bedeutet auch, Vater zu sein, bedeutet, Ehemann zu sein. Ich habe unterteilt in geistlich und ungeistlich. Was für ein Quatsch, was für eine Lebenslüge. Ich habe mich erinnert, dass ich gerne Schach gespielt habe. Und dann eines Tages, ich wusste, da gibt's einen, der kann richtig gut Schach spielen, der ist auch in unserem Dorf, ist der da der Vorstand von diesem Schachverein. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gefragt, hey, wie sieht's aus? Schach spielen, willst du nicht mal vorbeikommen? Und er hatte dann gleich an diesem Abend Zeit und hat gesagt, Heiko, ich komme vorbei. Und dann saßen wir da und ich wusste, auch wenn ich schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mit ihm hatte, aber ich kenne sehr gut seine Frau und seine Familie, so dachte ich mir, er weiß was über diese Situation. Ich war so dankbar, dass er mich während dem Schachspiel nicht auf meine Situation angesprochen hat, sondern er war einfach da und es war so wohltuend. Er spielt deutlich besser als ich Schach, aber er hat mich dennoch einmal gewinnen lassen. Ich denke, das hat er gemacht. Er wusste, okay, ich bin in Depression, nicht, dass ich danach noch depressiver bin. Also er war schon sehr, sehr weise. Und dann haben wir gespielt und am Ende des Abends steht er auf und er verabschiedet sich von mir und dann sagt er nur, Heiko, ich weiß um deine Situation. Ich habe mal vor 30 Jahren eine Predigt gehalten. Ich habe eine CD dabei, da ist die Predigt drauf. Wenn du magst, dann hör sie doch einfach mal an. Über was hat er gepredigt? Aber der Herr. Ich musste erst mal einen CD-Player suchen. Ich weiß nicht, wer das von euch noch hat. Ich habe sowas nicht mehr. Dann musste ich, okay, bei uns im Gebetsraum, Kreuzraum, da steht so ein CD-Player. Dann habe ich mich, glaube ich, schon am nächsten Tag oder am übernächsten Tag dorthin gesetzt und ich habe diese CD eingelegt. Und ich habe es vorher schon gesagt, diese Worte haben mein Herz erreicht. Ein Wimpernschlag in meinem Leben. Aber weil Gott gewirkt hat, hat es mein Leben komplett verändert. Ich möchte euch das zusprechen als Ermutigung, mit welchem Gott wir unterwegs sind, durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und so ist bei ihm immer ein Weg. Und so darf ich euch beide nach oben bitten. Und wir hören jetzt ein Lied, was deutlich macht, bei Gott ist immer ein Weg. So vielleicht auch als Nachklang auf die Predigt nochmal dem nachgehen und nachspüren, was wir gerade hören durften, auch anhand meiner Lebensgeschichte, das einfach mal auf sich wirken zu lassen.